Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Ich möchte, dass die künstliche Intelligenz die Wäsche wäscht und das Geschirr spült, damit ich mich der Kunst und dem Schreiben widmen kann. Nicht, dass die künstliche Intelligenz für mich schreibt und zeichnet, damit ich die Wäsche waschen und das Geschirr spülen kann. Ein Netzfund der Autorin Joanna Maciejewska. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ich habe schon gedacht, das ist ein Zitat von mir. Weil es ist wirklich, ich hätte nicht, dass ich die Wäsche waschen muss, sondern ich hätte auch gesagt, nicht, dass ich die Maschine füttern muss, damit sie für mich dichtet und zeichnet und weiß nicht, was alles macht, oder?
Es ist die Weisheit des Jahrhunderts und natürlich kommt sie nicht nur von dieser einen Autorin, die ich tatsächlich auch gar nicht kenne. Ich bin auf sie gestoßen im weiten Netz der sozialen Medien. Aber es bringt es gut auf den Punkt. Ne? Also wenn wir so ein Potenzial haben von künstlicher Intelligenz, müssen wir uns die Gedanken machen als Menschen, wofür wir sie nutzen wollen und wofür auch eben nicht.
Genau. Also das war der Sinn, das war meine Vorlesung an der HSG, jetzt gerade, die ist abgeschlossen worden diese Woche, da habe ich über den Sinn der Technik, da sagt Hannah Arendt immer wieder, Technik ist wie alles, auch Politik und muss von Menschen entschieden werden und nicht automatisch quasi sich selbst erfüllen und es geht immer darum zu entscheiden, macht es Sinn? Diese Technik anzuwenden oder nicht. Und wenn nicht, dürfen wir sofort den Stecker rausziehen.
Und sind wir ehrlich, also wenn wir selbstlernende Systeme haben, sind die auch in der Lage oder wären die auch in der Lage, Journalismus zu ersetzen, Politik zu ersetzen?
Genau, aber dann sind es eben nicht mehr, dann ist nicht mehr Demokratie oder nicht mehr Politik der Definition von Hannah Arendt, weil Politik kann nur von Menschen gemacht werden. Und Menschen sind nur da, wirklich Menschen, wenn sie in der Öffentlichkeit als freie und gleiche Politik betreiben dürfen. Alles andere sind autoritäre oder totalitäre Systeme. Absolut, jetzt ist mir etwas in den Sinn gekommen, genau wegen dem Steckerziehen. Weil in vielen Diskussionen sagen mir die Menschen immer wieder, ach, das geht doch nicht, das ist ja so komplex und du kannst das Netz nicht kontrollieren, was einmal draußen ist, ist draußen. Und auch da sage ich immer, es ist ganz einfach. Wir haben demokratische Grundprinzipien. Und das möchte ich wirklich allen noch ganz kurz erzählen. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich Facebook, Twitter, X, TikTok, et al., Wikipedia unter anderem, es geht nicht darum, dass ich denen beweisen muss, den Plattformen, Google, beweisen muss, dass meine demokratischen und persönlichen Rechte verletzt wurden. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass all diese Plattformen, diese Plattformkapitalismus im Westen und das Plattformüberwachungssystem im Osten, in Asien und in Russland, es geht darum, dass die Plattformen mir beweisen müssen, dass sie meine Rechte nicht verletzen.
Nicht verletzen.
Und das ist eine ganz andere Herangehensweise im Umgang eben der Demokratisierung, der Digitalisierung, die nicht eine digitale Demokratie herstellen muss. Das ist eh ein Oxymoron. Das geht überhaupt nicht, oder? Weil digital ist virtuell und Demokratie ist lebendig. Es geht um die Demokratisierung der Digitalisierung und da geht es darum, die demokratischen Grundrechte umzusetzen. Und ich bin fassungslos, habe ich immer wieder gesagt in der Vorlesung. Ich sage das seit 10 Jahren mit ganz konkreten Beispielen. Und ich bin fassungslos, wie stark die Lobbys sich die Politisierenden kaufen, regelrecht kaufen, die Medien regelrecht kaufen, dass wir nicht das diskutieren, also die relevanten demokratischen Themen, dass wir das auch nicht umsetzen, sondern dann unsere ganzen Medien vollmüllen mit Ideologie. Sei es Ideologie von rechts, sei es Ideologie von links, sei es irgendwelche Unterhaltungsschlagabtausch-Inszenierungen. Es macht mich ziemlich wahnsinnig und dann auch wieder bin ich einfach freudig und froh. Ich lebe noch im Westen und ich werde alles dafür tun, auch nicht öffentlich, dass unsere Demokratie nicht so zerstört wird, wie sie jetzt vor unseren allen Augen zerfällt.
Sag mal, wenn du sagst, stattdessen wird berichtet über Ideologie.
Ja.
Ideologie ist ja eine Art und Weise, die Welt zu sehen, beziehungsweise Ausschnitte zu machen. Und du kannst natürlich auch so etwas wie das Thema Digitalisierung oder was sind die Herausforderungen, auch die demokratischen Herausforderungen in Richtung soziale Medienplattformen oder ich nenne es jetzt mal Internetkommunikation insgesamt. Du kannst natürlich auch darauf ideologisch gucken. Das heißt, gibt es denn eine neutrale Art und Weise, auf diese Probleme überhaupt zu sehen?
Naja, also es ist immer ein grundsätzliches Problem der Neutralität, weil wir Menschen sind Erzählungsmenschen, wir leben durch Geschichten, wir machen uns auch Narrative. Und ich glaube nicht, dass wir hier eine theoretische Diskussion über Neutralität und Objektivität berichten müssen, sondern wir müssen wir müssen einfach die existierenden Grundgesetze, die wir haben, umsetzen. Mm. Und das heißt vollziehen, umsetzen. Die Gewaltenteilung, also alles in unseren Grundgesetzen und Verfassungen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ich kenne, ist es wirklich das A und O, die geltenden Grundregeln durchzusetzen. Und was passiert ist in den letzten 20 Jahren im grassierenden Finanzkapitalismus, der die Realität völlig durch irgendwelche konstruierte Zahlen außer Kraft setzt, die Globalisierung, sind unsere Demokratien unterhöhlt worden, indem ganz viele Rechte von uns einfach nicht gewährleistet wurden. Also ich gebe dir ein Beispiel, was aus der Schweiz, was sehr für allen sinnvoll und wirklich erscheint, was aber in der Schweiz so nicht besprochen werden darf. Und was wir wahrscheinlich wieder eine Meldung bei Behörden, die dann versuchen, mich durch bürokratische Maßnahmen stillzulegen, zur Folge haben wird. Also, die Credit Suisse ist untergegangen im letzten Januar 2023. Also ein Billionenunternehmen könnte man auch sagen, eine Traditionsfinanzinstitut. Und wenn die untergegangen wäre, wäre die globale Finanz- und Wirtschaft erschüttert worden bis auf ihre Grundfesten. Also, alles gut. Die einzige Frau, die eben da zuständig war und die das brillant gelöst hat, dieses Problem, mit dem sanften Übergang von der Credit Suisse in die UBS. Es ist ja wirklich kolossal, oder? Das ist der Finanzplatz. Also die Schweiz ist das viertgrößte Finanzplatz der Welt, Leute. Ihr meint immer alle so süß, die kleine Schweiz und das Alpenland.
Nein. Die handeln nur mit Käse.
Ja, genau. Oder Schokolade. Genau. Es ist der viertwichtigste Finanzumschlagplatz, auch im Goldhandel und so, Rohstoffhandel und so weiter und so fort. Wenn da die Credit Suisse ungeordnet untergegangen wäre, das hätte die globalisierte Kapitalwirtschaft und Wirtschaft bis ins Mark erschüttert. Also, alles gut, denkt man jetzt. Jetzt ist herausgekommen, dass in den letzten 10 Jahren die CEOs, die Manager der Credit Suisse über 32 Milliarden Schweizer Franken an Boni erhalten haben. Und zwar dies während den letzten 10 Jahren, wo die CS jedes Jahr 3 Milliarden Franken Defizit.
32 Milliarden.
Genau.
Boni. Das ist das, was gerade.
Es sind Milliarden, es sind nicht Millionen.
Das ist das, was der Bundesregierung genau. Gerade fehlt. Ne?
Genau. Genau. Das sind die Zahlen. Es ist doch. Also eben. Also und Und eben, wenn du die Rechnung machst, und sie haben die Boni gekriegt, trotzdem wir in der Schweiz eine Abzockerinitiative mit hohem Stimmenanteil und Ja gesagt haben gegen die Abzocker, also dass nach der Finanzkrise diese Boni nicht mehr möglich sind. Und die wurden trotzdem ausbezahlt, obwohl jedes Jahr ein Milliardendefizit eingefahren wurde. Oder man hätte ja die Boni und das Milliardendefizit quasi ausgleichen können. Und weshalb erwähne ich dieses Beispiel? Ich finde, das sind strukturelle Politiken, die wir wochenlang, monatelang auf der ersten Seite jeder Tageszeitung, jeder öffentlich-rechtlichen Institution diskutieren, besprechen und verstehen müssen. Oder? Ich wollte ganz viele Expertinnen, die mir erklären, wie hängt es das mit der Finanzwirtschaft, mit der globalen Finanzwirtschaft zusammen, wie ist es und so weiter und so fort. Das sind entscheidende demokratiepolitische Themen. Wir haben das aber alle nicht gekriegt in der Schweiz. Dann waren die Wahlen im Herbst 2023. Die CS, dieser Untergang, das ist ein Weltereignis. Ich als Historikerin in 50 Jahren werde das so besprechen, wie die Finanzkrise, wie ich als Historikerin auf die 30er oder 20er, 30er Jahre gucke, wie ich den Zusammenbruch der Wall Street 1929 in eine Geschichte fasse. Verstehst? Und über das haben wir fast nichts geredet. Also weder in den Boulevard oder in den, es gab vielleicht ein, zwei Talkshows. Und das zeigt den Zustand der Welt, der schon angedacht wurde in den 70er oder 80er Jahren. Eben, wir amüsieren uns zu Tode, um das ein bisschen plakativ zu sagen. Oder aber eben, um zu sagen, also wie ich es darstelle, es gibt statt Relevanz, gibt es eine kodierte Trends. Und das ist mein Thema. Und deshalb werde ich dann als Expertin nicht geladen, weil die Medien alles können, nur keinen selbstkritischen Blick auf den Zustand der Demokratie. Und dann deshalb gerne auch zum Beispiel von Klimawandel reden, aber nicht von der Lobby der Verpackungsindustrie, die ich seit 20 Jahren, über 20 Jahre zu bekämpfen versucht habe in Brüssel. Die Verpackungsindustrie, die jetzt auch noch jede Zahnpasta, oder wenn du eine Zahnpastatube hast, hast du ein Plastik zwischen dem Deckel und bevor die Zahnpasta fließt. Ja, das sind Mikroplastiken. Die kann man einfach verbieten, sehr verehrte Damen und Herren. Man kann tatsächlich etwas verbieten. Aber die Verpackungsindustrie war so wahnsinnig erfolgreich im Nicht-Thema sein in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es mich wahnsinnig schockiert. Das ist wirklich unterirdisch. Und das hat das alles ausgelöst, was du gesagt hast. Eine KI sollte eigentlich die Wäsche waschen und das Essen kochen und überhaupt uns im Alltag entlasten. Es geht noch viel weiter. Wir sind im Prozess einer künstlichen Herstellung von Lebewesen. Und zwar mittels der existierenden Technologien. Und darüber müssen wir diskutieren und nicht über irgendwelche Pronomen, die falsch benutzt werden.
Als hätten wir uns abgestimmt.
Gell?
Habe ich genau dazu ein Beispiel.
Nein, jetzt echt? Ja, super.
Ja, ich habe dir mitgebracht.
Ja.
Darlene West. Und du sagst natürlich, ich habe keine Ahnung,
wer das
ist.
Ja, genau.
Ich hoffe, weil ich kannte die auch nicht.
Ja.
Denn sie existiert auch gar nicht. Darlene West ist eine KI-gesteuerte Redakteurin bei Der Westen. Der Westen gehört zur Funke Mediengruppe und ist das digitale Newsportal von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.
Mhm. Es gibt eine Westdeutsche Allgemeine Zeitung, so wie eine Süddeutsche Zeitung.
Die ist riesig. Ja, die ist riesig, die ist immens. Und die Funke Mediengruppe ist natürlich eine der mächtigsten Mediengruppen in Deutschland.
Mhm.
Also Darlene West, eine Redakteurin. Kann man googeln, werden wir auch verlinken.
Ja.
Über Darlene West erfahren wir auf der Seite, wie über alle Redakteurinnen und Redakteure, so ein bisschen was, ne? So ein bisschen Biografie.
Mhm.
Und da steht, ich lese das mal vor.
Ja.
Ich bin Darlene West, die KI-gesteuerte Redakteurin bei Der Westen. Meine Artikel entstehen durch Anwendung künstlicher Intelligenz, bieten aber dank der Nachbearbeitung durch menschliche Lektoren eine persönliche Perspektive und, Moment, ich kann es gleich lesen, und unterliegen einer gründlichen Qualitätsprüfung. In dieser einzigartigen Kombination aus Technologie und menschlichem Feingefühl berichte ich über aktuelle Ereignisse und interessante Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Das erfreut dich jetzt, oder? Regula Stempfli. Da kriegst du doch, da stehen doch alle Haare zu Berge.
Naja, also vor allem persönlich finde ich ganz geil, oder? Also wenn du eine Maschine persönlich werden lässt, quasi die Innenschau. Ja, was gibt's denn so für Artikel? Hast du einen gefunden, oder? Was hat sie denn gemacht?
Ich danke dir. Also, Darlene West, die super-duper-Kraft, ne? Redakteurin, die das Beste aus beiden Welten vermischt.
Klingt echt wie aus einem deiner Krimis. Also, sie ist
ja,
so,
ich könnte mir das natürlich ausdenken. Ja. Also, sie berichtet über Öffnungszeiten von Supermärkten, über Eurosport. Das kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen, da fehlt mir die Kompetenz. Das Geilste aber, hauptsächlich berichtet sie über Horoskope. Also da erfährt man dann im Ernst. Und zwar, also die meisten ihrer Artikel sind Horoskope. Da erfährt man dann, diesen Sternzeichen droht das große Liebesfiasko. Steht da. Und das finde ich auch echt
sicher spooky. Sicher den Zwilling. Ja, okay.
Viertes Thema, mehr hat sie nicht. Viertes Thema ist die Rente. Beziehungsweise, da kriegt man dann so Artikel, so viele Jahre bleiben dir im Schnitt bis zum Tod.
Ja, es ist die organisierte Unverantwortung, Verantwortungslosigkeit, das ist der Begriff. Das ist die organisierte Verantwortungslosigkeit von sogenannter Information. Es ist nur noch bla bla bla, ein Grundrauschen, ein rasender Stillstand, ein ständiges Klingen von völligem Nonsens im Sinne des Nichts. Sinns. Furchtbar.
Ja,
Nihilismus, umarme uns.
Ja, aber nicht nur, denn dieser Nihilismus kommt auch noch im Mäntelchen des Sexismus. Denn der Westen hat natürlich auch ein Foto gepostet von Darlene West.
Oh mein.
Und Darlene, vielleicht bin ich nicht die Einzige, die denkt, es ist sehr nah an Darling. Ne? Darlene,
ja,
Darling.
Ja.
Also, das Bild, was auch KI generiert ist, zeigt eine junge Frau, eine sehr junge Frau mit langen roten Haaren, großen blauen Augen, mit vollen Lippen und so
und
leicht geöffneten
Haut.
Lippen, weiße
und,
Haut.
Ja.
Aber dann dachten sie, naja gut, aber vielleicht ist das doch ein bisschen zu sexualisiert.
Ja. Ne?
Und die ist wirklich sehr, sehr jung, also die könnte auch 15 sein oder so.
Ja.
Wir müssen sie noch ein bisschen intellektualisieren. Sie haben ihr eine Brille gegeben. Sie schreibt ja schließlich über Supermarktöffnungszeiten. Ne? Also da braucht sie eine Brille und vielleicht dann doch nicht das Bikini-Top.
Ja.
Wie ich ja mal erzählt habe, dass Frauen, die sich über KI-gesteuerte Angebote, Bewerbungsfotos generieren lassen aus ihren echten Fotos, dann
kriegen
gerne
Bikini.
Fotos mit Bikini bekommen.
Ja.
Also sie hat ein Hemd an, aber das Hemd ist natürlich aufgeknöpft.
Ja.
Wo ich mich schon frage, hey 2024, ich bin wirklich so müde über diese Darstellung von Frauen.
Es ist eben 2024. Die Pornografisierung hat mit der Globalisierung 1999, eigentlich mit Sex and the City 1998, voll den Westen erobert mit allen biopolitischen Folgewirkungen, die da sind, dass eben Frauen gar nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern nur noch als biopolitische Produkte. Darüber habe ich gerade einen großen Essay geschrieben, kommt im nächsten Ensuite unbedingt kaufen.
Oh,
wirklich einer der besten Menschenfleischartikel, die ich geschrieben habe. Und eben das wird dann zum besten Preis auch verhökert, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch real mit Organhandel, mit Uteruskauf und so weiter und so fort. Das hängt direkt mit der Digitalisierung zusammen, die wir besprochen haben, weil quasi die Künstlichkeit, die Ideologie einer künstlichen Verwertbarkeit von allem Leben mittels gewisser Kategorien, die wird vorangetrieben milliardenfach automatisch repetiert. Und das ist echt krass. Also, ja, ja. Also eben wie die aussieht, wir schreiben das Jahr 2024 und du, aber, also, weißt du, liest noch irgendwer der Westen? Also, ich habe jetzt gerade die Zahlen von Blick gehört in der Schweiz, oder?
Ja.
Das sind noch knapp 70.000 Menschen, die diese Zeitung abonnieren. Und davon sind wahrscheinlich ganz viele Cafés, die halt einfach den Blick noch für ihre Arbeiterinnen und Arbeiter aufgelegt haben, oder? Also 70.000, das ist nichts, oder? Und deshalb, also ich bin mir nicht sicher, ob diese Zeitung überhaupt gelesen wird. Und dann regt mich auch auf, die haben alle ihre blöden Diversitäts- oder Gleichstellungsstellen. Was machen die? Was machen die Weiber und die Männer dort? Wo ist ihr Hirn abgelegt in den Redaktionen? So etwas zu präsentieren 2024, ich bin schon ein Jahr weiter.
Ja, aber weißt du, dann heißt es dann, ja, ist doch nur ein Bild. Stell dich doch nicht so an, ist doch nur ein Bild. Die nächste KI-gesteuerte Redakteurin, die machen wir dann 50-jährig. Aber natürlich auch mit aufgespritzten Botox.
Lippen, ja, und klar. Und möglichst keinen Falten, oder? Also das ist ja diese Ager-Propaganda. Also ich muss was Positives bringen, weil ich habe keinen Bock mehr.
Darf ich noch einen Satz sagen?
Ja, gerne.
Also ich finde das interessant mit Blick. Blick ist ja die Schweizer Bild.
Ja, genau.
Mit 70.000. Ich glaube, bei der Bild sieht es noch ein bisschen anders. Auch da sind die Zahlen natürlich runtergegangen. Aber bei der Bild weiß ich, wer die liest. Und das ist jetzt kein Witz, das sind die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Na, im Ernst, alle in der Politik lesen Bild, das wird dir auch gesagt, alle Lobbyistinnen und Lobbyisten lesen Bild. Das ist die Leserinnenschaft.
Ja, ja, also ich finde es auch nicht nur schlecht, weil Bild ist quasi die einzige Maschine gegen den grassierenden, kodierten Auflösungswahnsinn von Leben in Zahlen und Codes und Kategorien, oder? Wo dann alle Polyamorie und, Entschuldigung, es war ein bisschen laut, oder irgendwie Trans und weiß ich was, wir haben keine Körper mehr, wir sind nur noch Fiktionen schreien, oder?
Wir haben ja keine Körper mehr, Darlene West, ne? Und das ist eben keine Printzeitung, das ist online, ist Online-Journalismus,
Das
in Anführungszeichen. Aber von Supermärkten.
Ja, ja, aber du hast einen wichtigen Punkt gebracht, das mit der Körperlosigkeit. Es wird Körperlosigkeit propagiert in unserem Zeitalter des rasenden Stillstands. Also es wird Körperlosigkeit propagiert, während ihm gleichzeitig die Körper unfassbar ausgebeutet werden, oder? Wir haben das auch gehabt mit dem sogenannten Vegan-Trend, dass hier die Kosten beispielsweise von Soja-Import oder auch von den künstlichen Nahrungsmitteln, die ihre Wirkung haben, Hafermilch, die wahnsinnig schlecht ist für den menschlichen Metabolismus, etc., etc., die werden alle nicht erwähnt. Oh! Ist der
jetzt
das
ist was
runtergefallen?
Nein. Ich sitze hier noch.
Aber das sind die Maschinen, die
sich
wehren.
Um mich herum bricht alles zusammen.
Also ich bringe jetzt zuerst was Positives.
Ja,
dann
bitte.
Können wir noch weiter über die Körperlosigkeit, also über das Verhältnis zwischen Körperlosigkeit und realem Leben sprechen. Also, es gibt eine gute Nachricht, und zwar Alyssa Carson ist die jüngste NASA- Astronautin mit 19 Jahren, die alle Tests für die NASA bestanden hat, mit 19. Unglaublich sympathische, intelligente Frau, mit einem ganz tollen Bild, weißt du, mit dem NASA, mit der Uniform, mit dem Helm, fröhlich lachend. Und die hat schon, die hat ihre Biografie schon, glaube ich, mit 17 oder 16 herausgegeben. How to Become an Astronaut heißt das Buch, glaube ich. Ich werde es verlinken, aber also wie ich Astronautin werde, weil sie schon mit 3 Jahren ihren Eltern und Geschwistern ganz fröhlich mitgeteilt hat, also ich fliege mal zu Mars, und ist Astrobiologin geworden. Also großartig, und hat eben das Buch im Netz, im Selbstverlag veröffentlicht, wurde dann zum Bestseller, und sie versucht eben junge Frauen und auch alte Frauen zu begeistern für die Geschichte der Astrologie, hätte ich mal gesagt. Der Astrophysik und der Weltrundfahrt und so weiter und so fort. Macht das extrem gut.
Die muss ja ein Wahnsinns Wunderkind sein. Die braucht ja ein abgeschlossenes Studium, um diesen ganzen Prozess.
Also genau, du brauchst heutzutage einen Bachelor oder kannst du Zusatzausbildungen machen. Sie ist nicht eigentlich ein Wunderkind, sie ist ein ganz klar aufgewecktes, neugieriges Kind, wie, glaube ich, alle Kinder sind, und die dann die Möglichkeiten und Fähigkeiten sich entwickelt hat und mit einem großen Willen eben all das zu studieren, was sie braucht, und zwar schon eben ab 6 oder 7 Jahren, um dann eben Astronautin zu werden. Also ich finde die großartig, wir werden sie verlinken, und ich bringe sie deshalb, weil gleichzeitig, statt dass sie überall unsere Zeitungen und Berichte füllt, weil gleichzeitig die unsägliche Kendall Jenner in einem Porno-Schwimm-Bikini ein Selfie gemacht hat, also es ist wirklich einfach Porno pur, erfreut alle heterosexuellen Männer, Schwarz-Weiß-Ästhetik, mit einem sogenannten perfekten Körper, und der quasi als Idealbild für alle jungen Frauen verteilt wurde von den Pop-Medien. Yeah. Und ich bringe das eben, weil wir einfach darüber diskutieren müssen, oder nicht diskutieren müssen, aber weil wir eben darüber sprechen, nachdenken, schon seit über 4 Jahren, was eben, es ist nicht nur ein Bild, wie eben die KI nicht nur ein Bild ist. Ich rede von der Eroberung der Welt als Bild. Die Bilder prägen uns radikal sozialen, sprechenden Tiere bis zum eigenen Untergang, bis zum eigenen Ritzen, bis zur eigenen Auflösung des eigenen Körpers. Also als Jugendliche wissen genau, was ich damit meine. Die Bilder, der eigene Körper hast durch Bilder, wenn der eigene Körper überhaupt nicht mit diesen Idealbildern übereinstimmt, was zu 99% nicht tut.
Und ich kann.
Was die Schönheit, die Nicht-Schönheit, die vermeintliche, ausmacht, gerade bei Frauen, jetzt auch bei Männern, ist so furchtbar, dass das Leben zum Konsum wird. Deshalb rede ich von Menschenfleisch essen, also respektive kaufen. Das hat Sigmund Baumann, einer der großen Hannah Arendt-Schüler, er erwähnt sie auch immer wieder, hat das eben so weitergeführt. Weil Hannah Arendts Werk besteht ja darin, was alle diese Judith Butler oder Martha Gessen oder unterintellektuell bewanderten Heldinnen unserer Zeit behaupten. Hannah Arendt ist eine der wichtigsten Denkerinnen unserer Zeit, indem sie den radikalen Weltverlust, eben diese Körperlosigkeit, welches Zerstörungspotenzial das für Systeme birgt, weil sie die aufgezeigt hat. Und deshalb dieses Beispiel dieser schönen Alissa Carson.
Und ich bringe wieder ein bisschen auch real Politik nochmal mit rein. Völlig alles brillant und völlig richtig. es beschäftigt auch Frauen. Es beschäftigt die Mädchen. Die beschäftigen sich dann mit Ansprüchen, die sie nicht erfüllen können, anstatt Kohle zu machen, anstatt Karriere zu machen, anstatt die Welt zu retten auch. Anstatt das Weltraum zu erobern, anstatt Häuser zu kaufen, anstatt Geld zu scheffeln gesagt?
Unbedingt, Kapital.
Anstatt tatsächlich in der Welt eine gleichberechtigte Rolle einzunehmen. Und ich sehe diese Ablenkung, ehrlich gesagt, überall. Diese Ablenkungsmanöver. Und eigentlich ist das, ist mal wieder so das Aufblitzen einer neuen
Theorie.
Aber nein, es ist eben keine Theorie, sondern es ist eine Praxis. Es ist die Entlarvung einer Praxis. Dieses ganze Clickbaiting ist ein Ablenken gegenüber den Dingen, die für unsere Demokratie wirklich wichtig sind. Diese ganze Ballerei von Frauen mit Schönheitsidealen ruft den Frauen schlicht und ergreifend zu, beschäftigt euch damit und lasst das Spielfeld den anderen. Und da sind wir wieder bei meinem Bild und ich werde nicht müde, es zu bringen. Ne?
Yeah.
Wir sind im 21. Jahrhundert und Frauen sind eigentlich in der Schlammgrube und arbeiten immer noch daran, aus dieser Schlammgrube rauszukommen. Die Schlammgrube, die bedeutet, ich beweise, dass ich ein Mensch bin. Ne? Und oben ist alles schön zivilisiert. Da haben wir schöne Straßen, schöne Parks, schöne Schmetterlinge, schöne Vögelein. Und da flanieren die gut angezogenen Männer. Während die Frauen wirklich versuchen, aus dieser Schlammgrube rauszukommen und die Männer, das System des Patriarchats, ne? Das wird jetzt imaginiert.
Genau, weil es sind Männer mit ein paar Mittäterinnen. Also es ist nicht die Mehrheit der Frauen, aber es gibt die ganz üblen Mittäterinnen.
Ja, das kann ich einbauen in mein Bild. Ja. Die werfen in diese Schlammgrube immer mal wieder so Themen. Und dann prügeln sich diese schlammverkrusteten Frauen noch untereinander um diese Themen, während einige wenige dann rausgezogen werden und sich waschen dürfen.
Ja.
So, das ist mein Bild.
Das
und
ist ein
schrecklich.
Schönes Bild.
Nein, es lenkt uns ab. Ich sage ganz oft und mit voller Überzeugung, es gäbe so viele Themen, um die ich mich gerne kümmern würde. Mir fehlt aber die Zeit, weil ich immer noch mich um Debatten kümmern muss und mich einbringen muss, die uns Frauen
im Schlamm behalten, in der Schlammgrube halten.
Exakt.
Ja, und das absolut. Ist doch, also ich merke das auch, wie das Patriarchat sich ins Gehirn von Frauen frisst, ist unsäglich. Ich höre Sprüche so im Nebenbei, die mich einfach erschüttern. Weißt du, eben so Sprüche wie, in unserem Alter. Ehrlich, nächstes Mal, wenn ich höre, bei mir, in unserem Alter, oder eben, die ist auch schon 40. Oder, man denkt ja immer wenn eine Frau einen jüngeren Mann hat, dann verlässt er sie. Oder? Das sind so unterirdisch frauenfeindliche Markierungen, die ich einfach nicht mehr ertrage. Und wenn ich mich dann wehre und sage, was für ein Bullshit kommt gerade aus deinem Mund heraus, ist es so, das ist jetzt also schon ein bisschen, du bist schon ein bisschen krass drauf. Und ich denke, ich bin überhaupt nicht, ich habe noch gar nicht angefangen,
krass zu sein.
Ich bin so stinkewütend. Und es ist tatsächlich, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, aber ich habe ein Beispiel gebracht, um das zu verdeutlichen, das mit deiner Schlammgrube, also die Ablenkung. Oder? Denken wir zurück an Michelle Obama im Jahr 2010. Sie ist fast 2 Jahre, wurde ihr Mann gewählt. Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, der Verfettung der USA den Kampf anzusagen. Also mit gesunder Ernährung, oder? Und so hat sie natürlich indirekt die Großindustrie der Glucose, Sirup und Zucker angegriffen. Und wenn wir uns erinnern, vor 10 Jahren war Zucker als die Lobbyorganisation, die viel effizienter ist, noch als die Tabakindustrie es je war. Und schon die ist ein Global Player, oder? Dass die Zuckerindustrie es immer geschafft hat, quasi aus dem Blickpunkt der totalitären Verfettung, die eben auch bedeutet, wir sind dann digital, sind wir einfach am Sitzen und unterhalten und machen uns eine künstliche Welt, ohne uns zu bewegen. Wir gehen nicht mehr in die reale Welt heraus. Oder? Die Generation der 2012, die 12 Jahre alt waren, 2012, also der sogenannten Zoomers, die beginnen so im Jahr 2000, 2001, vorher sind es die Millennials, dass die sind so radikal ängstlich, überhaupt irgendwas mit der realen Welt in Berührung zu kommen. Deshalb kam ja auch diese ganze Verletzungsideologie und so weiter und so fort. Okay, wir haben vor 10 Jahren also eine ganz klare Ansage der First Lady gegen die Verfettung der USA. Was passiert? Eben die Zuckerindustrie kommt dann in den Blickpunkt. Das ist nach wie vor die größte Vergiftungsmaschine unserer Körper. Also wer sich da mal damit beschäftigt, werde einen guten Talk verlinken dazu. Wer sich nur eine Sekunde mit dem Zucker beschäftigt, dem wird es echt schlecht, sprichwörtlich. Und was passiert? Wir haben statt dem Kampf gegen die Lebensmittelindustrie, die uns alle vergiftet, statt dem Kampf, diesen Kampf ansagen, mit guten Anreizen oder Steuern und anderen und natürlichen Nahrungsmitteln, mit Klima, mit Umwelt, natürlichen Produkten etc., was passiert? Wir haben lustigerweise dann überall in der Popkultur das sogenannte Body Positivity. Also nicht mehr das Übergewicht wird bekämpft, vor allem auch der unteren Schichten. Also es ist ein Unterschichtsphänomen, genau gleich wie es vor 100 Jahren, der Hunger war ein Unterschichtsphänomen, oder? Und der Hunger wurde bekämpft, sehr verehrte Damen und Herren, vor 100 Jahren. Alle die Frauenorganisationen haben sich zuerst um gesunde Ernährung gekümmert. Also all diese Else Zyprin-Spiller, all diese großartigen Frauen, die jetzt als bürgerliche Tossis quasi aus der Geschichte geschrieben werden, die sich wirklich um die Unterschichten gekümmert haben, dass Kinder nicht mehr verhungern, dass sie nicht Schnaps und Kartoffeln zum Fressen kriegen, oder auch für die Fabrik oder die ganze Fabrikernährung wurde von Frauen verbessert, oder? Das ist eine Geschichte von bürgerlichen Frauen. Das ist ein Geschichtskapitel, das völlig verdrängt würde. Und es geht tatsächlich darum, Leute, das Leben von Menschen zu verbessern, nicht die fucking Sprache. Entschuldigt meine Sprache, aber ich werde super wahnsinnig. Also ja. Body Positivity. Also jetzt haben wir keinen Kampf mehr. Wir haben auch keinen Kampf mehr gegen die Armut, sondern wir haben einen Kampf für die sogenannte Authentizität. Wir haben keinen Kampf mehr für die Befreiung der Frauen vom Kopftuch. Nein, wir haben einen Kampf für die sogenannte Authentizität. Seit 1979, seit Michel Foucault, Michel Foucault und Judith Butler, seit die keine einzigen linken, sozialdemokratischen, vor allem demokratischen Wohlfahrts Politiken mehr unterstützen, haben wir dafür eine Rhetorik, dass wir eben Witwenverbrennungen toll finden, Genitalverstümmelungen ganz anders benennen und überhaupt nichts mehr verändern. Das Leben von kleinen Kindern in den Kasten der Unberührbaren in Indien nicht mehr verändern oder der Mädchen in Indien, die zu Millionen abgetrieben und dann vergewaltigt, verstümmelt, gefoltert werden. Das ist kein Thema in der sogenannten Body Positivity oder in der Diversity bei diesen schönen, gut aussehenden Inderinnen der Brahmin und der oberen Kasten.
Aber ist doch toll, alle sind glücklich auf der ganzen Welt. Du hast vorhin gesagt, dass du oft staunst, was für Sätze kommen von Feministinnen auch, von Frauen auch. Ich hatte letztens ein Treffen mit einer, also als meine Stimme noch heile war, hatte ich ein Treffen mit einer Frau, die ich sehr, sehr schätze, eine ausgewiesene Feministin. Und selbst aus deren Mund kam der Satz, naja, aber das Ziel ist schon, dass alle Menschen dieselben reproduktiven
Rechte haben
und Rechte haben. Und ich gesagt, Moment, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das ist auch so ein Schönsprech.
Ja.
Was heißt denn selbe reproduktive Rechte? Erstens, Reproduktion ist total unfair verteilt, weil es sind die Frauen, die Kinder kriegen. Das ist so. Ne? Und Homosexuelle, ja, männliche Paare können wahnsinnig reizend sein, aber nein, das Kind kommt nicht aus ihnen raus.
Ja.
Na, es braucht immer die Frau, die das Kind zur Welt bringt.
Genau.
Das heißt, wir haben da eine ungleiche Verteilung. Ja. Aber hey, that's the world. Es gibt kein Recht auf ein Kind. Das ist kein Menschenrecht. Es gibt kein Recht auf Reproduktion.
Nein, überhaupt nicht. Ja,
und das von feministischer Seite, das, macht mich, das beschäftigt mich immer.
Ja, das hat nicht mit Feminismus zu tun, Isabel Rohner, sondern das hat damit zu tun, was Regula Stempfli seit dem Jahr 2000 erarbeitet. Der Verlust der Welt durch eine körperlose Kodierung, die Menschen wie im Mittelalter, im Feudalismus, nach unterschiedlichen biopolitischen Kriterien unterteilt. Was lehrt? Der Körper ohne Leib und Seele, wir haben ja keine Religion mehr. Der Körper ohne Leib und Seele, sondern die einzige Religion ist ja Geld. Nochmals, der Körper ohne Leib und Seele ist so verwundbar, dass er von jeder Ideologie aufs Brutalste ausgenutzt, gefoltert, verwendet und weggeworfen werden kann. Ich als Historikerin kann euch die Weltgeschichte erzählen entlang der Verfügungskraft der sogenannten reproduktiven Rechte. Jedes Herrschaftssystem ist darauf bedacht, die Sicherung der Reproduktion auf Generationen hinaus zu sichern. Also jedes Herrschaftssystem. Und das heutige Herrschaftssystem ist eins von der Realität losgelöstes, kodiertes, ideologisches, finanzkapitalistisches System im Westen, sage ich jetzt mal. Und dem werden alle Menschen unterworfen. Mit einer neuen Sprache, mit neuen Steuermechanismen, mit neuen Politiken, mit neuen Medien, mit neuen popkulturellen Inszenierungen. Und das erarbeite ich seit 2 Jahrzehnten. Und ich darf, ich werde stillgelegt. Außer auf einige Medien und eine Universität. Also nochmals, der Körper ohne Leib und Seele, also ist so verwundbar, dass von jeder Ideologie aufs Brutalste ausgenutzt werden. Und jetzt werden mittels dieses Digi-Sprech, dieses Bank-Sprech, dieses reproduktiven Recht, oder? Also alle haben doch ihre reproduktiven Rechte, also mittels neuer Sprache.
So, schön,
so wie Body Positivity.
So
ja,
schön.
Ja, alle Menschen haben Rechte, ja, also so wie ein sogenanntes Selbstbestimmungsrecht, was ein demokratisches Unterdrückungssprechakt Politikgesetz ist. Oder? Und so weiter und so weiter. Also an Menschen ohne Leib und Seele werden jetzt die kodierten, schlimmsten Albträume menschlicher Verwertungsanlagen verwirklicht. Wer Menschen wie Metzger schneidet, wird sie als Metzgerskinder an den Universitäten zu linguistisch-poetischem Fleisch umdeuten können. Dies ist die Lehre der Historikerin Regula Stempfli über die letzten 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Deshalb ist es heutzutage so einfach, lebende Menschen wie Tote zu behandeln. Weißt du, in der Sprache, in der Ware. Niere, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Darm, Knochenmark, ja alles menschliche Gewebe, das ist lebendig, kann transplantiert, verwertet und verkauft werden. Organspende nennt man dann das Geschäft der menschlichen Ersatzteilen auf dem Weg vom Toten zum Lebenden oder von einem Menschen zum anderen. Tote können dann als Organspender bis zu 8 Menschen das Leben retten, hielt der Europarat schon 2014 fest. Gewebespenden und so weiter und so fort. Also es wird gleichzeitig eine Auflösung der Welt propagiert, mittels wissenschaftlich feststellbaren Kriterien. Und das ist die biopolitische Wende, die ich seit 20 Jahren zeige. Vor allem, ich sehe es im Westen, mit der Globalisierung und dem Welthandel. Und nochmals, weil die Linke völlig ihren Pfad, die Sozialdemokratie, die ausgerichtet war, nicht wie die Kommunisten, die Sozialdemokratie, die ausgerichtet war und die bürgerlichen Frauen, die die Welt gestalteten, um die Welt für die Mehrheit der Menschen besser zu machen, dass die haben, statt dass sie die Welt für Menschen besser machen, haben sie die groteske, brutalste, sexistischste Ausbeutung in neue Begriffe gepackt und verkünden daraus erst noch, ach, das ist die schöne neue Welt von Biologie losgelösten Luxuseliten.
Ja, und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das, was die Linke, also ich bin jetzt auch ein bisschen pointiert, ne? Also die linke Politik macht, was eigentlich früher Position eher der rechten Politik war. Genauso wie das Staatsverständnis. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber mal gesprochen haben.
Nein.
Aber dieses, also früher war linke Politik daraus geprägt, dass sie staatskritisch war. Ne? Also Staat möglichst schlank, möglichst raushalten, Individuum, Freiheit, ausleben.
Ja.
Und die Rechte, also im Spektrum der,
politischen normal,
Einordnung, eher für den Staatenstaat war. Das hat sich komplett gedreht.
Genau,
die
Überwachungsstaat.
Die linken Parteien sind aktuell für den massiven Ausbau von Staat. Den massiven Ausbau von Verfassungsschutz.
Ja.
In einem Maße, was nichts mehr mit Verfassungsschutz zu tun hat, ne?
Und ja, sondern mit den Anreizsystemen. Ja,
genau. Sind es und, aktuell. Also eigentlich muss man sagen, die CDU ist die neue Linke. Im Staatsverständnis. Nein, im Ernst.
Im Staatsverständnis, ja. Ja, aber es ist trotzdem.
Aber es ist schockierend. Ne? Ich möchte gerne zwei Punkte sagen, die mir wichtig sind.
Gerne.
Zum einen einmal eine ganz, ganz kurze Ergänzung zum Thema sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Da möchte ich gerne informieren, weil diese Info gibt es leider nur relativ überschaubar in Medien mitzubekommen.
Ja.
Aber es ist so, also der Bundesrat, das ist die Länderkammer im deutschen Politiksystem, besteht auch aus Ausschüssen. Mhm. Und der Innenausschuss des Bundesrates hat sich letzte Woche mit dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz befasst, was ja am 12. April vom Bundesrat, also vom Parlament, vom Bundestag, vom Parlament verabschiedet worden ist.
Genau, vom Bundestag verabschiedet.
Also es gibt den Bundestag und den Bundesrat. Mhm. Und da ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin, bringe ich das selber noch durcheinander. Also, Parlament, 12. April, sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Aber es muss eben auch durch den Bundesrat, durch die Länderkammer.
Genau, das
es ist nicht zustimmungspflichtig.
Leider nicht.
Aber der Bundesrat hat trotzdem einige Möglichkeiten. Und jetzt hat der Innenausschuss getagt und er sieht beim sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, Zitat, ein erhebliches Risiko für die innere Sicherheit.
Ah, Zitat sehr gut. Ah, weil ich habe gesehen, dass du das getwittert hast und ich bin nicht nachgekommen, weil ich nicht wusste, dass das aktuell ist.
Es ist hochaktuell. Ja. Das Protokoll wurde am 2. Mai veröffentlicht. Mhm, also ein erhebliches Risiko für die innere Sicherheit. Mhm. Und der Innenausschuss empfiehlt das Einsetzen eines Vermittlungsausschusses.
Ah, sehr gut. Ja.
Das muss darüber wiederum der Bundesrat, also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Mitte Mai befinden.
Mhm.
Aber wir dürfen nicht vergessen, die Innenministerinnen und Innenminister sind sehr machtvoll. Innenpolitik ist Sicherheitspolitik, da hängt die Polizei dran. Wenn der Innenausschuss des Bundesrates sagt, wir haben hier ein Sicherheitsrisiko, weil der ganze, weiß nicht, ich will jetzt keinen Clan nennen, aber die ganze Clan-Kriminalität, ne, die jubelt, weil sie sieht, oh, wir können uns einfach mal eben umändern.
Wir haben noch ein neues Instrument.
Ja,
wir haben noch ein neues Instrument. Neben dem Jugendstrafrecht haben wir jetzt noch ein neues Instrument. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Deine schon wunderbare Stimme. Aber das stimmt, das ist ein neues Instrument für alle organisierte Kriminalität.
Und es ist sehr interessant, dieses Protokoll auch zu lesen, empfehle ich allen. Ne?
Ah, super.
Weil der Innenausschuss auch sagt, also auch rechtsextreme Terroristen, die können einfach verschwinden.
Ja.
Und also ich sag mal so, ich bin ein grundpositiver Mensch. Ich kriege Zuschriften, die mir auch sagen, ach, du bist immer so positiv. Ja, bin ich auch, muss ich auch. Ne? Also das, was hier der Innenausschuss vorbringt an Mängeln, ist so gewichtig, das kann der Bundesrat nicht wegwischen. Also kann er natürlich schon, aber dann
das kann dann die Ampelregierung, die Pauses große, und die
ja, Erschütterung. Ja. Na ja, gut, also innen auch.
Lehmanns diese ja. Zeit schon, ja. Ja. Weil ich sag, die totalitären Systeme operieren gerne eben mit Begriffen, Wortschöpfungen, Neudeutungen und sie füllen herkömmliche Sprache mit dem Gegenteil dessen, was intendiert war. Mit Begriffen lassen sich clevere postmoderne zeitgenössische Menschenfleischsysteme errichten durch Sprechpolitik. Oder? Das heißt, also ja, deshalb, aber wir haben Hoffnung. Aber ich finde es großartig, vielen Dank, weil ich bin tatsächlich nicht ganz mitgekommen. Erstens auch, weil ich mir einen Rückzug aus den sozialen Systemen verordne, weil sie tatsächlich depressiv machen. Also unsere ganze Geschichte mit der Sprechaktpolitik und mir macht das sprechende Denken mit dir so viel Spaß, so wie heute, nicht abgesprochen. Es ist ein Lebenselixier für mich, aber die sozialen Medien und die Politiken in den letzten Wochen und Monaten haben mir auch körperlich zugesetzt und deshalb bin ich immer weniger dort unterwegs, sondern mache das, wo ich am besten bin. Übrigens eben auch zum Sagen, ich wurde nur zum Sagen, also diese Öffentlichkeit, wir können das noch öffentlich, frei, denkend sprechen, denken, aber die hat mir natürlich von extrem kriminell unterwegs seienden Menschen enorme Schwierigkeiten in den letzten Monaten verursacht, oder? Indem sie versucht haben, mich stimm- und sprechlos zu machen. Hier eine gute Botschaft, ich bin nicht. Ja, genau. Ja.
Hast dich wieder beschäftigt und dir die Zeit raubt für anderes. Ich will noch eine Schrumpelgurke der Woche vergeben. Unbedingt. Aha. Also wir könnten einfach werfen mit Schrumpelgurken der Woche. Ja. Aber ich möchte eine Schrumpelgurke der Woche an all die Medien, insbesondere an die Tagesschau vergeben, die in den letzten Tagen über die Studierenden Aufmärsche berichtet hat und das mit Wörtern getan hat wie pro-palästinensische Studierendenproteste. Oder gestern in der Tagesschau kam das Wort Israel-Kritik, um zu beschreiben, was gestern in Berlin, in meiner Stadt Berlin, vor der Humboldt-Universität, direkt gegenüber des Bebelplatzes, wo die Bücherverbrennung stattfand.
Genau, sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Ja, genau. Was Darf haben ich? Sie gemacht?
Israel-Kritik, um zu beschreiben, was die Studierenden da gerufen haben. Liebe Leute, ihr spinnt. Was da passiert ist, war ein Aufmarsch von Judenhasserinnen und Judenhassern, nichts weniger. Was die Studis, wahrscheinlich waren es Studis, vielleicht auch.
Ja, die sind organisierte Islamisten zum Teil auch. Also die sind wirklich gefüttert, die sind so gut organisiert.
Was die gerufen haben, war nicht Absetzung von Netanyahu.
Ja, was die gerufen auch das steht haben, ihnen nicht an. Ja.
Was, natürlich nicht, aber das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Ja.
Was die gerufen haben, war Yalla Intifada von Berlin bis nach Gaza. Was ist denn die Intifada, Leute? Medien, Journalistinnen und Journalisten. Yeah. Intifada bedeutet sich erheben oder auslöschen.
Genau.
Mit Intifada wird nicht, wir protestieren ein bisschen gegen Israel und sind israelkritisch gemeint, sondern die Auslöschung der Jüdinnen und Juden weltweit. Ja. Dann sagen die auch noch, von Berlin bis nach Gaza. Hallo?
Ja, das ist die globalisierte Intifada, wie diese von den USA.
Aber das ist
eine Terrororganisation.
Das ist ein und Aufruf zur Vernichtung
der Juden.
Juden und Jüdinnen.
Ja, absolut.
Und mich macht das fassungslos. Das läuft unter pro-palästinensischer Protest oder Israel-Kritik.
Genau.
Leute, hört doch den Leuten zu.
Nein, aber das war wie in den 1930er Jahren, sind ja die Intellektuellen und die Kulturschaffenden und die Medien an erster Stelle mitmarschiert, oder? Also das ist ja sowas von klar. Wir meinen immer, dass Intellektualität vor Totalität schützt. Das ist das Gegenteil, ist der Fall. Stell dir vor, die AfD-Studenten hätten auf demselben Platz, auf dem Bebelplatz, irgendwie die zur Zerstörung und Vernichtung von Afrika ausgerufen.
Oder
also Bayern. Vor den Weiden. Oder nein, die, nein, von schwarzen Menschen. Es, stell dir vor, an den Universitäten, an den amerikanischen Universitäten würde der Ku Klux Klan ausrufen, Black Americans go back to Africa, beispielsweise, oder? Oder we burn your houses, Harlem, New York, we burn your houses to the ground. Also so wie Tel Aviv, burn your ground down. Ich bin einfach nicht fassungslos, sondern für mich macht das total Sinn. Die Universitäten wurden seit 20 Jahren im Westen mit Milliarden von katarischem und saudi-arabischem Geld gefüttert und chinesischen und Studenten und Studentinnen. An allen privaten Universitäten, die sind mit Milliarden sind die gekauft worden, die Universitäten und der entsprechende Lehrkörper. Die haben in den letzten 20 Jahren keine historische Methode oder juristische Methode mehr gelernt, sondern sie haben ausschließlich Judith Butler, Michel Foucault oder Franz Fanon, postkoloniale Theorien der Auflösung der Welt, die totalitären Sowjetkommunisten, noch ein bisschen Marcuse gehört. Sorry, das macht natürlich etwas mit den Menschen. Jetzt ist mir auch klar, weshalb ich die Professur 2002 nicht gekriegt habe, weil ich tatsächlich noch um Wissen kämpfte und nicht um Kreditpunkte, wie im Bologna-System.
Ich muss dir aber ehrlich gesagt sagen, Regula Stempfli, das hat schon auch damit zu tun, dass du eine Frau bist. Ja. Also auch wenn dich das jetzt erschüttert.
Ja.
Dein Selbstbild, aber das ist halt so. Und du wirst dieses Stigma auch nicht los, wenn du ab November Harry Stempfli sein kannst.
Genau.
Denn das
genau.
Patriarchat erkennt immer, wer ein Mann ist. Na, und das, wer nicht.
Ja, werden wir doch noch mal schauen. Aber es ist ein ganz wichtiges Beispiel, was du sagst. Und da wollte ich eigentlich darauf hinweisen, dass unsere öffentlichen, rechtlichen Institutionen, die von sehr klugen Verfassungsmüttern und Vätern und sehr klugen Richterinnen immer wieder gestärkt wurden in den letzten 75 Jahren, immer wieder gestärkt wurden und immer wieder in Richtung mehr Demokratie, die jetzt einfach dazu aufgerufen sind, diese Demokratie, unser Grundgesetz, zu wahren. Diese Studenten, die zum Judenmord und Jüdinnenmord aufrufen, die müssen aufgrund der existierenden Gesetzgebung vor Gericht gebracht werden und verurteilt werden. So einfach ist es. Und es geht nicht an, dass wenn die Tagesschau wieder zum, also quasi eine Plattform bietet, um den Mord an Juden und Jüdinnen als israelkritisch oder antizionistisch zu verschleiern, das geht nicht an, dass diese Institutionen und die Verantwortlichen weiter bestehen. Deshalb plädiere ich wirklich für einen verantwortungsvollen Umgang mit den öffentlich-rechtlichen Institutionen, einer massiven Amtszeitbeschränkung und einer Erneuerung der öffentlich-rechtlichen Institutionen, wie sie von unseren Verfassungsvätern und Verfassungsmüttern auch vorgesehen
ist. Weißt du, dass ich wirklich staune? Jetzt haben wir 75 Jahre Grundgesetz.
Und ja.
Ich habe auch einige Vorträge zum Thema.
Ja.
Und freue mich und beschäftige mich momentan wieder. Und weißt du, ich staune wirklich darüber, was für ein Wunderwerk das Grundgesetz geworden ist,
ja,
gell? Was 1949 verabschiedet werden konnte, nach der Nazi-Diktatur.
Ja,
und
ja.
Also sagen wir mal so, ne, das war eine sehr, sehr prägende Zeit von 15 Jahren, Weimarer Republik. Naja gut, also führt zu weit. Nichtsdestotrotz, aber diese Denke war ja da. Nichtsdestotrotz war es kurz nach dem Krieg möglich, durch die Zusammensetzung dieses Rates, wo viel zu wenige Frauen mitmachten, sich auf so ein Grundgesetz zu verständigen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie das Grundgesetz aussehen würde,
wenn
würde
es jetzt
das heute neu machen.
Ja. Ja.
Und ich habe da ein bisschen Befürchtungen.
Ja, deshalb sage ich ja, also ich habe ja das Gefühl, dass wir in einem langen 30-jährigen Krieg im Westen eben des losgelösten Finanzkapitalismus und der Digitalisierung, dass wir uns in einem Krieg gegen die Menschen befinden. Also eben einen Krieg der Zahlen gegen die Menschen oder der Technik gegen die Menschen. Und das treibt mich schon um. Und ich wäre dann mal froh, wenn wir diesen Krieg gewinnen. im Westen als Demokratien und einfach auf dem Pfad der Demokratisierung, wie sie angedacht wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, dass wir den weitergehen, weil den Pfad haben wir verlassen in ganz vielerlei Hinsicht.
Und weißt du, Technik gegen den Menschen, das ist der Mensch, der die Technik steuern muss. Und der, aus dem die Technik erst kommt. Und von daher ist es total wichtig zu reflektieren. Da sind wir wieder beim Anfang. Hey, weißt du, als hätten wir es so. Es gibt ja Podcasts, die scripten sowas. Wir schütteln das aus den Ärmeln, den nicht
vorhandenen. Uns tut es gut. Schon irre, ne? Ja, also, uns tut es halt einfach gut, einander mal wieder zu hören.
Ja, durchaus. Ja. Aber wir müssen als Gesellschaft, als Demokratien entscheiden, wofür nutzen wir Technik, was sind die Werte, auf deren Grundlage auch Technik arbeiten muss. Und das sind eben demokratische Werte sein. Und wenn sie es nicht sind, haben wir wirklich ein Problem.
Absolut, da möchte ich noch schnell ein Zitat bringen. TikTok ist im Westen Crystal Meth und in China die tägliche Vitaminpille. Nur damit es klar wird, was die sozialen Medien manchmal mit uns machen und die Plattformen. Deswegen
auf das Gute in der Welt, auf die vielen, vielen tollen Frauen, Klammer, und auch ein paar Männer, die es dann doch gibt hier.
Wunderbar.
Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.